So, zurück zum Markus-Evangelium. Ich frage euch heute nicht, was ihr für Neujahrsvorsätze habt, sondern ich frage, wovon träumen Sie? Neujahrsvorsätze sind Dinge, wo man weiß, dass man sie tun sollte, aber man will sie nicht wirklich tun, sonst hätten wir sie ja schon lange getan. Unsere Träume sind die Dinge, die wir wirklich wollen. Und vielleicht träumst du von solchen Sachen wie in diesem Prospekt, den ich irgendwann mal zugeschickt gekriegt habe von einer Firma, die mit Geld zu tun hat. Und vielleicht träumst du, also, was ist denn da, 200 coole PS unter freiem Himmel. Oder, wo ist denn mein Segelboot? Vielleicht sind solche Sachen, von denen du träumst, Designermöbel vom Feinsten. Irgendwas habe ich da ganz neu. Oh, Shopping-Trip ohne Limit. Oder was war da? Irgendwas hat mich wirklich bewegt. Hightech-Sound im ganzen Haus. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das gibt. Vielleicht träumst du von dem. Alles, um was du bittest, kannst du haben auf www.meintraumkredit.at. Du musst nur fragen. Alles, was du haben möchtest, musst nur fragen, kannst du es haben. Wovon träumt der König? Wir haben ja wieder angefangen mit unserer Reihe, dass wir durchs Markus-Evangelium durchgehen. Wir lesen es gemeinsam. Wir wollen das wirklich gut verstehen, wollen Jesus besser kennenlernen. Und letzten Sonntag haben wir wieder angefangen damit, mit dem triumphalen Einzug des Königs in Jerusalem. Plötzlich kommt der Herr zu seinem Tempel, hat der Prophet Maleachi schon gesagt, und so war es. Jesus, Gott in Sandalen, der ewige Ich Bin, die Herrlichkeit Gottes, der Bräutigam Israels, kommt nach Jerusalem und geht stracks in den Tempel hinein. Und er schaut sich alles ganz genau an. Der Hausherr besucht sein Haus. Gott macht einen Überraschungsbesuch im Tempel. Was sucht er? Welche Träume hat er? Der König sucht Frucht. Jetzt lesen wir miteinander Markus Evangelium, Kapitel 11, die Verse 12 bis 25. Also am Tag davor war der Palmsonntag, wo Jesus triumphal eingezogen ist nach Jerusalem und dann in den Tempel reingegangen hat und sich alles angeschaut hat. Und dann ist er wieder rausgegangen und hat außerhalb der Stadt übernachtet. Und so geht es am nächsten Tag weiter. Am nächsten Morgen, als sie wieder von Bethanien kamen, hatte Jesus Hunger. Da sah er in einiger Entfernung einen Feigenbaum stehen, der schon Blätter trug. Er ging hin, um zu sehen, ob Früchte an ihm wären. Aber er fand nichts als Blätter. Denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Da sagte Jesus zu dem Feigenbaum, von dir soll nie mehr jemand Feigen essen. Seine Jünger hörten es. In Jerusalem ging Jesus wieder in den Tempel und fing sofort an, die Händler und Käufer hinauszujagen. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Vorhof des Tempels trug. Dazu sagte er ihnen, steht nicht in den heiligen Schriften, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, an der alle Völker zu mir beten können? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als das die führenden Priester und Gesetzeslehrer hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus umzubringen. Sie fürchteten seinen Einfluss, denn die Volksmenge stand ganz im Bann seiner Worte. Am Abend verließen Jesus und seine Jünger wieder die Stadt. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei. Er war bis in die Wurzel abgestorben. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus antwortete, ihr müsst nur Gott vertrauen. Ihr könnt euch darauf verlassen, wenn ihr zu diesem Berg sagt, auf, stürze dich ins Meer und habt keinerlei Zweifel, sondern glaubt fest, dass es geschieht, dann geschieht es auch. Deshalb sage ich euch, wenn ihr Gott um etwas bittet und darauf vertraut, dass die Bitte erfüllt wird, dann wird sie auch erfüllt. Aber wenn ihr betet, dann sollt ihr euren Mitmenschen verzeihen, falls ihr etwas gegen sie habt, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Vers 24 klingt sogar noch besser wie meintraumkredit.at. Und ist es auch, aber darauf kommen wir dann später wieder zurück. Wovon der König träumt, ist auch sehr, sehr gut für uns. Wir fangen jetzt aber vorne an. Wir fangen damit an, dass der König Frucht sucht. Vers 12 nochmal. Am nächsten Morgen, als sie wieder von Bethanien kamen, hatte Jesus Hunger. Da sah er in einiger Entfernung einen Feigenbaum stehen, der schon Blätter trug. Er ging hin, um zu sehen, ob Früchte an ihm wären. Aber er fand nichts als Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Wo ist die Frucht? Jesus hat Hunger, aber der Feigenbaum hat nur Blätter. Ein Feigenblatt kann nicht den Hunger Gottes stillen. Manche sagen, es war ja die falsche Zeit, es steht ja da, dass es nicht die Zeit war für Feigen. Aber ich sage es euch, Gott kann jederzeit schauen, ob Frucht da ist. Jederzeit kann Gott nachschauen gehen, ob Frucht da ist. Und beim Feigenbaum ist es so, ich habe da natürlich eingelesen und so. Und beim Feigenbaum ist es so, das ist eine Feigenblüte. Und sobald die Blätter kommen, sieht man, ob Frucht da ist. Also hat Jesus völlig zu Recht nachgeschaut, ob an diesem Feigenbaum Frucht da ist. Wenn zu der Zeit, rund um die Passahzeit ist es, wo das alles passiert, wenn zu der Zeit keine Frucht sichtbar ist, dann kommt in diesem Jahr bei dem Feigenbaum überhaupt keine Frucht mehr. Gott kann also genau sagen, ob Frucht kommt oder nicht. Und hier kommt keine Frucht bei diesem Feigenbaum, den Jesus sich ausgesucht hat. Und deswegen geht es so weiter. Vers 14, da sagte Jesus zu dem Feigenbaum, von dir soll nie mehr jemand Feigen essen. Seine Jünger hörten es. Das Ganze mit dem Feigenbaum ist nicht eine zufällige Episode auf dem Weg rein in den Tempel, sondern Markus hat es natürlich ganz bewusst auch erzählt, was da passiert ist. Und er verbindet diese ganze Geschichten miteinander. Hier ist ein sogenanntes Markus-Sandwich. Beim Sandwich ist es so, Brot, Füllung, Brot. Und so ist es da auch, das ist ein theologischer Fachausdruck, Markus-Sandwich. Feigenbaum, Tempelreinigung und dann in Vers 20 kommt der Feigenbaum wieder. Feigenbaum, Tempelreinigung, Feigenbaum. Und das Brot hat immer was mit der Füllung zu tun bei so einem Markus-Sandwich. Also es ist nicht eine zufällige, schräge Sache, die halt auch passiert ist und die uns Markus auch berichtet, sondern steht in einem wichtigen Zusammenhang. Gott möchte uns etwas sagen durch das Evangelium, durch diese Episode mit dem Feigenbaum. Was bedeutet das also? Im Alten Testament wird öfter mal Israel als Feigenbaum bezeichnet. Gott spricht zum Beispiel von seinem Feigenbaum und meint damit Israel. Oder er sagt, dass die Väter Israels so für ihn waren wie die ersten Feigen am Feigenbaum. Und oft steht diese Sache mit dem Feigenbaum dann im Zusammenhang mit Gericht, wie da in dieser Stelle in Jeremia 8, Vers 13, wo steht, ich will unter ihnen Lese halten, spricht der Herr, sodass keine Trauben am Weinstock und keine Feigen am Feigenbaum übrig bleiben, ja auch die Blätter abfallen sollen. Und was ich ihnen gegeben habe, das soll ihnen genommen werden. Oft ist diese Bezeichnung von Israel als der Feigenbaum Gottes in dem Zusammenhang, wo Gott sagt, ihr seid eigentlich mein Feigenbaum und da sind keine Früchte. Und dieser Feigenbaum bleibt nicht im Garten stehen. Diese Sache, die Jesus mit dem Feigenbaum auf dem Weg zum Tempel macht, ist also ein Zeichen Gottes für Gottes Gericht über seine fruchtlosen Leute. Und es deutet sich auch in diesem Fluch das Ende des Tempeldienstes an. Und der Tempel wird natürlich für alle Zeiten unnötig durch das, was Jesus am Kreuz macht. Aber er ist jetzt schon nicht mehr das, was er sein sollte zu der Zeit. Und die Jünger erinnern sich daran. Deswegen steht da, seine Jünger hörten es. Es ist für sie ganz wichtig geworden, was Jesus zu diesem Baum gesagt hat. Der Feigenbaum ist also ein warnendes Zeichen. Und er prangert die Heuchelei an von Menschen, bei denen es nur so ausschaut, als ob Frucht da wäre. Gott sucht echte Frucht, keine Feigenblätter. Der König sucht Frucht. Und dann reinigt der König den Tempel. Tempelreinigung ist sehr drastisch, aber sie ist auch sehr durchdacht. Er hat ja am Vortag, es ist nicht so wie in manchen Filmen, in manchen Jesus-Filmen, dass Jesus halt nach Jahren wieder mal in den Tempel kommt und ganz überrascht ist, was da los ist. Er war gerade am Vortag, war er ja drinnen und hat sich alles ganz genau angeschaut. Er hat alles ganz genau angeschaut. Und dann geht er wieder in den Tempel und handelt so. Ist ganz durchdacht, was da passiert. Und so ist die Reaktion des Königs, Vers 15. In Jerusalem ging Jesus wieder in den Tempel und fing sofort an, die Händler und Käufer hinauszujagen. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Vorhof des Tempels trug. Ja, was hat denn den König so gestört, dass er sich da so aufführt? In den Vorhöfen, da hat man das Geld wechseln können für die jährliche Tempelsteuer, die hat man nur in einer ganz bestimmten Währung bezahlen dürfen, deswegen hat man da Geld wechseln müssen. Außerdem hat man alles kaufen können, was man gebraucht hat im Tempel. Tauben, Lämmer, Öl, Salz, das hat man alles für die Opfer gebraucht und nichts ist praktischer, als wenn man es direkt im Tempel kauft. Es ist vielleicht sogar noch heiliger, wenn man es direkt im Tempel kauft. Aber dieser Kommerz, der ist zu einem Krebsgeschwür geworden. Und Jesus entlarvt das mit diesem Zitat aus Jeremia 7. Jesus sagt in Vers 17, da sagte er zu ihnen, steht nicht in den heiligen Schriften, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, an der alle Völker zu mir beten können. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jesus entlarvt diesen Kommerz mit diesem Zitat aus Jeremia 7, wo Jeremia, also Gott sagt im Propheten Jeremia, ist denn in euren Augen dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden? Gut, dann betrachte ich es auch so, Spruch des Herrn. Verstoßen werde ich euch von meinem Angesicht, wie ich alle eure Brüder, alle Nachkommen Ephraims verstoßen habe. Es ist eine Räuberhöhle geworden. Jesus sagt, im Tempel wird dem Gewinn nachgejagt. Und deswegen ist es eine Räuberhöhle. Der Tempel ist nicht dafür da, dass man darin Gewinn erwirtschaftet, sondern er ist dafür da, dass Menschen Gott begegnen können. Und daran erinnert Jesus mit diesem anderen Zitat aus dem Propheten Jesaja, wo er sagt, mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Also mein Tempel soll eine Stätte sein, an der alle Völker zu mir beten können, sagt Gott. Die Händler verstopfen den Teil des Tempels, ausgerechnet den Teil, in dem Menschen aus allen Völkern, aus der ganzen Welt kommen dürfen, wo alle Menschen dem lebendigen Gott begegnen dürfen, wo sie ihn anrufen, ihm opfern, mit ihm reden. Der Tempel zur Zeit von Jesus, den hat Herodes der Große gebaut, und der war riesig, der war eine gewaltige Anlage. Das ist das eigentliche Haus, an das wir immer denken. Aber da gibt es mehrere Höfe herum und Zäune und so. Und da ist diese kleine Mauer, hinter der dürfen nur Menschen sein, die Juden sind. Die anderen Menschen, die sollen in diesem Teil des Tempels sein, vor dem Zaun. Also wir Heiden, wir Nicht-Juden. Wir würden da anbeten. Und das ist aber genau die Stelle, wo jetzt sich das alles abspielt. Diesen Teil, in dem spielt sich das ab. Die Nichtjuden, die sind eben besonders gestört worden durch diese Kaufhausatmosphäre. Weil in ihrem speziellen Bereich ist ein Shoppingcenter entstanden. Und du kannst dir das vielleicht vorstellen, wie das ist, wenn du in einem Shoppingcenter beten möchtest. Kein Wunder, dass Gott das aufregt, wenn der Tempel so missbraucht wird und die Menschen daran gehindert werden, das zu tun, wozu sie gekommen sind. Also das System, das sich da entwickelt hat, hat verhindert, dass die Menschen aus allen Völkern Gott begegnen können, dass sie Vergebung erfahren. Der Tempel sollte sein ein Bethaus. Der Tempel ist geworden eine Räuberhöhle. Und wir sehen auch da, dass Jesus sich in diesem Tempel aufführt, als wenn er ihm gehören würde. Und es stimmt, er gehört wirklich ihm. Der König hat alles Recht, seinen Tempel zu reinigen. Und was er tut, ist so ungefähr so wie mit unserem Apfelbaum. Der ist total verwildert gewesen, einige Jahre nicht geschnitten, bevor wir dort gelebt haben, wo der steht. Und dann hat der Georg zwei Tage lang an dem herumgeschnitten. Unser Apfelbaum war völlig verwildert, er hat 2 Tage gebraucht, bis das halbwegs wieder richtig war. Haufen Wassertriebe, die nehmen den ganzen Saft weg und das Licht und die Kraft. Und das muss alles weg, damit wieder die Frucht gut wachsen kann. Das ist gut für den Baum, wenn er beschnitten wird. Und gut für den Besitzer des Baumes, weil er super Äpfel kriegt. Und so ist die Tempelreinigung zu verstehen, als Zeichen dafür, dass Gott reinigt, dass Gott die Wassertriebe wegschneidet. Es ist gut für den Tempel und gut für den Besitzer des Tempels, wenn Gott das macht. Welche Frucht sucht denn jetzt eigentlich Jesus da im Tempel? Unser Text sagt uns nicht alles, was an Frucht in einem Leben mit Jesus da ist, aber das sagt er auf jeden Fall, dass Menschen aus der ganzen Welt ihn kennenlernen sollen. Alle Menschen sollen die Chance kriegen, Gott anzubeten. Und wenn der Tempel Gottes so organisiert ist, dass das verhindert wird, dann wird der Besitzer sich das nicht gefallen lassen. König reinigt den Tempel. Und dann lehrt der König über Frucht. So geht's weiter. Am Abend sind sie wieder rausgegangen aus der Stadt und am nächsten Morgen geht es so weiter. Früh am nächsten Morgen, in Vers 20, kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei. Er war bis in die Wurzel abgestorben. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus: Sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus antwortete: Ihr müsst nur Gott vertrauen. Was hat Glaube mit dieser Verfluchung des Feigenbaums zu tun? Bin sicher, alles hängt hier zusammen, so wie ich es vorhin gesagt habe. Markus hat es absichtlich so zusammen berichtet, wie es passiert ist auch, aber er hat es natürlich auch weggelassen, aber er möchte, dass wir verstehen, dass das was miteinander zu tun hat, die ganze Geschichte. Der Feigenbaum hat mit der Tempelreinigung was zu tun, aber was? Ich glaube, dass die Verbindung die Frucht ist. Jesus sucht Frucht im Tempel, macht er klar, was die Frucht alles verhindern kann. Und jetzt redet er darüber, wie die Frucht wächst. Wie wächst also die Frucht? Er spricht von Vertrauen, er spricht von Beten und er spricht von Vergeben. Vertrauen auf Gott, dass Gott diese Blockaden aus dem Weg räumt, die Fruchtblockaden beseitigt. Da steht in Vers 23, ihr könnt euch darauf verlassen, wenn ihr zu diesem Berg sagt, auf, stürze dich ins Meer und habt keinerlei Zweifel, sondern glaubt fest, dass es geschieht, dann geschieht es auch. Gott kann Berge aus dem Weg räumen, die die Frucht verhindern. Berge versetzen ist unmöglich. Wir können das alle nicht. Aber Gottes Kraft kann das machen. Und es ist seine Kraft, die Berge versetzt. Eigentlich steht da in unserem Text, also wenn man es ganz wörtlich übersetzen würde, wenn ihr zu diesem Berg sagt, werde versetzt und ins Meer geworfen, Also nicht, ich sage zum Berg, mach das jetzt, sondern ich sage, mit dir soll das jetzt passieren. Denn der Handelnde ist da natürlich Gott. Gottes Kraft ist groß genug. Und Jesus sagt, wir sollen darauf vertrauen, dass Gott alle diese Dinge beseitigen kann, die das Wachsen der Frucht verhindern. Und wir sollen beten, sagt er. In Vers 24, das ist der Vers, der uns schon ganz am Anfang so gut gefallen hat. Deshalb sage ich euch, wenn ihr Gott um etwas bittet und darauf vertraut, dass die Bitte erfüllt wird, dann wird sie auch erfüllt. Diesen Satz kann man wunderbar missbrauchen. Ein Missbrauch davon ist zum Beispiel in diesem New Age Buch, das heißt The Secret, das Geheimnis, auf der ganzen Welt wahnsinnig erfolgreich, weil alle Leute wollen natürlich wissen, wie sie ihre Lieblingsautos und ihren Traumpartner mit der Kraft ihrer Gedanken in ihr Leben zwingen können. New Age Buch, The Secret. Und die Autorin zitiert Markus 11, 24 in diesem Buch und sagt, das ist die Art, wie das funktioniert. Schritt 1, bitte, lass das Universum wissen, was du willst. Schritt 2, vertraue, dass du es bereits hast. Ja, wie macht man das? Man muss so tun, als ob. Man muss sich selber was vorspielen. Schritt 3, fühl dich so, als hättest du es schon. Und schon kriegst du Häuser, Autos, Schönheit, Geld, alles, was du im Leben haben möchtest. Und diese Art von New Age-Denken, die gibt es auch unter Christen. Wenn du nur stark genug glaubst, sagen manche, dann kriegst du alles, worum du bittest. Aber wir haben es da nicht mit einem kosmischen Kaugummiautomaten zu tun, wo man oben Gebet reinsteckt und unten kommt mein Segelboot heraus. Wir haben es mit einem souveränen Gott zu tun, der seine eigenen Ziele hat. Und es tut mir leid, schicke Autos für jeden gehören vielleicht nicht zu Gottes Zielen. Und es gehört auch nicht zu Gottes Ziele, dass niemals jemand leidet, der Jesus kennt. Wenn Gott eines Tages alle Tränen abwischen wird, dann wird er nicht sagen, hoppla, da sind ja gar keine Tränen mehr. Ach, ganz vergessen. Es wird wirklich Tränen geben, die Gott abwischen wird. Er verspricht uns es nirgends, dass wir gesund und reich und hochbetagt im Kreise unserer 100 Enkel lebenssatt und zufrieden sterben werden. Das verspricht Gott uns nicht. Leid ist real. Denk zum Beispiel nur daran, was Paulus lehrt. In den ersten Gemeinden auf der Missionsreise, da macht er die Missionsreise und dann irgendwann an einem Punkt drehen sie um und kehren wieder um und in jeder Stadt lehrt Paulus. Was lehrt er sie? Er sagt ihnen, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Oder zum Beispiel andere Übersetzungen sagen, wir müssen durch Not und Verfolgung, durch Drangsale, durch viel Schweres, durch viel Leid in das Reich Gottes hineingehen. Es gehört zum Christenleben dazu. Es ist nicht Gottes Ziel. Gott ist nicht deine himmlische Kindergartentante, die schaut, dass du dir ja nie irgendwo wehtust oder so. Gott hat andere Ziele mit deinem Leben, die sind wunderbar. Aber es ist, gehört dazu, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Aber was ist dann mit meinem Segelboot? Also du kannst Gott darum bitten. Wir wissen das aus der ganzen Bibel, dass Gott gerne seinen Kindern Gutes tut. Und er gibt seinen Kindern gerne etwas Gutes. Und er kann alles tun. Also kannst Gott auch um ein Segelboot bitten. Jakobus, im Jakobusbrief erinnert uns daran, dass wir mit den richtigen Motiven, mit den richtigen Absichten bitten sollen. Also Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet und ihr empfangt nicht, wenn ihr bittet, weil ihr übel bittet, mit den falschen Absichten. Ihr bittet, damit ihr es in euren Begierden verschwenden könnt. Also Gott macht nicht einfach alles, worum wir ihn bitten. Aber Er macht auch manchmal das, worum wir ihn bitten. Wir müssen aber das beides in der Waage halten, denke ich. Paulus schreibt einerseits im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 19, mein Gott wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott wird dir alles geben, was du wirklich brauchst. Deinen richtigen Mangel wird Gott stillen. Aber Gott ist immer noch souverän und er tut, was er will. Jesus hat es eben so gesehen, er vertraut in Gottes Allmacht und er bittet ihn, aber er ordnet sich dem Willen Gottes unter. Das werden wir später im Markus-Evangelium lesen, wenn Jesus sagt, Vater, alles ist dir möglich, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Also wir bitten Gott wirklich um viele Dinge in unserem Leben. In unserer Gemeinde bitten wir auch natürlich Gott darum, dass Gott Krankheiten heilt. Das haben wir jetzt, seit ich da in der Gemeinde Ältester bin, schon ein paar Mal gemacht. Es steht in der Bibel, dass wenn du krank bist, dass du zu den Ältesten kommen kannst und sie werden für dich beten. Ich frage mich immer, warum das nicht viel öfter passiert. Aber das machen wir natürlich und wir glauben auch, dass Gott heilen kann. Und wir bitten ihn darum, dass er es tut. Aber über allem steht Gottes Souveränität. Und es gibt keine Garantie, dass er es tut. Alles ist dir möglich, doch nicht, was ich will, sondern das, was du willst. Das ist mir so wichtig, weil es so weit verbreitete Missverständnisse gibt darüber, was Gott alles will und tut. Und deswegen könnten wir Jesus da an der Stelle auch falsch verstehen. Jesus redet eben nicht davon, dass wir alles kriegen, wenn wir nur fest genug glauben. Das steht alles im Zusammenhang mit dem Feigenbaum und mit der Tempelreinigung. Ich glaube, was Jesus wirklich sagt, ist, Gott wird herzlich gern alle deine Gebete erhören, wenn es darum geht, dass du Frucht bringen willst. Alles, was dich hindert, ihn anzubeten, wird er gern auf deinen Wunsch aus deinem Leben wegnehmen. Ich glaube, das ist es, was Jesus da sagt. Er sagt, Gott wird herzlich gern alle deine Gebete erhören, wenn es darum geht, dass du Frucht bringst. Alles, was dich daran hindert, dass du Gott anbetest, wird Gott sehr gerne aus deinem Leben wegnehmen. Dazu gehört auch zum Beispiel Groll auf andere Menschen. Ich glaube, dass wenn jemand so betet, dass dann Vers 25 ziemlich schnell folgt, aber wenn ihr betet, dann sollt ihr euren Mitmenschen verzeihen, falls ihr etwas gegen sie habt, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Also wer so betet, dass er sagt, nimm alles weg, was mich hindert, dich anzubeten, Frucht zu bringen. Wenn du so betest, dann kommst du selber auch an die Reihe und dann kann es sein, dass Gott sagt, ja, und jetzt möchte ich als erstes, dass du diesen Menschen vergibst, der dir wehgetan hat. Der König träumt davon, dass wir Frucht bringen. Von was träume ich? Was ist mit meinem Segelboot? Wenn es dazu führt, dass mehr Menschen Gott anbeten, wenn es dazu führt, dass du Jesus, dass du Gott näher kommst, wenn es dazu führt, dass du Gott mehr vertraust und dass deine eigenen Tempelbezirke immer reiner werden, dann wird Gott dir wirklich ein Segelboot geben. Wenn es das nicht gibt, dann brauchst du das wahrscheinlich nicht dafür. Du brauchst wahrscheinlich das Segelboot nicht für ein fröhliches und erfülltes Leben, wenn es das nicht gibt. Der König träumt davon, dass wir Frucht bringen. Träumt auch davon, dass wir als Gemeinde Frucht bringen. Es hat mich echt so bewegt, dass wir das Lied vorhin gesungen haben von Matt Redman, The Heart of Worship, das Herz der Anbetung. Matt Redman ist einer der bekanntesten christlichen Liedermacher. Wir singen viele Lieder, die er gemacht hat in der Gemeinde. Und in seiner Gemeinde sind sie draufgekommen, dass Anbetungsmusik für sie zum Götzen geworden ist. Sie waren so stolz drauf, Es war so wichtig für sie. Wo sie das erkannt haben, haben sie gesagt, so, jetzt lassen wir die Musik weg im Gottesdienst. Ich glaube, 6 Monate lang oder so. Ich weiß nicht ganz genau, wie lang, aber es war nicht nur einmal. Kann man Gott anbeten ohne Musik? Ja, wenn die Musik zu deinem Götzen geworden ist, dann muss das weg. When the music fades, wenn die Musik aufhört und alles weg ist, unsere Feigenblätter, dann kommen wir neu zu Jesus und beten ihn an. Also der König träumt davon, dass wir als Gemeinde Frucht bringen. Und ich glaube, er warnt uns auch. So wie die Gemeinde in Sardes in der Offenbarung Kapitel 3, der Jesus sagt, schreibe den Engel der Gemeinde in Sardes, diese Botschaft kommt von dem, dem die 7 Geister Gottes dienen und der die 7 Sterne in der Hand hält. Ich kenne euer Tun. Ich weiß, dass man euch für eine lebendige Gemeinde hält, aber in Wirklichkeit seid ihr tot. Werdet wach und stärkt das, was noch Leben hat, bevor es abstirbt. Ich habe euch geprüft und gefunden, dass euer Tun vor den Augen meines Gottes nicht bestehen kann. Denkt an die gute Nachricht, die ihr gehört habt. Erinnert euch, wie eifrig ihr sie aufgenommen habt. Bleibt ihr treu und lebt wieder wie damals. Wenn ihr nicht wach seid, werde ich euch wie ein Dieb überraschen. Ihr werdet nicht wissen, in welcher Stunde ich komme. Aber einige von euch in Sardis haben sich nicht beschmutzt. Sie sind es wert, weiße Kleider zu tragen und immer bei mir zu sein. Wer den Sieg erlangt, wird solch ein weißes Kleid tragen. Ich will seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen. Vor meinem Vater und seinen Engeln werde ich offen bekennen, dass er zu mir gehört hat. Wer hören kann, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus nimmt es ganz persönlich, wenn eine Gemeinde nur Feigenblätter produziert. Und es ist gefährlich für eine Gemeinde. Und wir müssen uns die Frage auch stellen. Vor kurzem hat jemand unsere Gemeinde verlassen, weil hier kein Leben ist, war die Begründung. Weil nichts wächst. Und ich glaube persönlich, das ist falsch. Also ich sehe viel Leben in unserer Gemeinde, geistliches Leben. Aber dieses Urteil, das steht letztlich nur Gott zu. Gott allein kann das bewerten, ob eine Frucht da ist oder nicht. Nur eines ist sicher für uns als Gemeinde. Wenn wir beten, dass Gott uns reinigt, damit wir Frucht bringen können, dann wird er das sehr, sehr gerne tun. Wie kann man auf so eine dramatische Botschaft von Jesus da reagieren? Und im Tempel hat es die Reaktion gegeben, dass Leute Angst gekriegt haben. Vers 18, Kapitel 11, Markus Evangelium, Vers 18 steht, als das die führenden Priester und Gesetzeslehrer hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus umzubringen. Sie fürchteten seinen Einfluss. Denn die Volksmenge stand ganz im Bann seiner Worte. Eine mögliche Reaktion ist Angst. Ich möchte nicht so wie ein Apfelbaum beschnitten werden. Und du möchtest das wahrscheinlich auch nicht. Seien wir uns ehrlich. Ich glaube, wir haben schon Angst davor, dass Jesus wirklich unser Herr ist und den ganzen Tempelbezirk reinigt. Und der Tempel ist so riesig, schau dir das mal an. Gehen wir mal da kurz zurück. So riesig. Ja, was macht's denn, wenn da ein bisschen was mir gehört? Warum braucht er denn das alles? Es läuft so gut, haben mich so gut arrangiert mit allem. Aber so denke ich, aber ich denke in Wahrheit, ist das eine Lüge, ich mache mir was vor. Es ist gut für mich. Es ist gut für unsere Gemeinde, wenn der König uns reinigt, damit wir Frucht bringen. Es ist gut für uns. brauchen da keine Angst zu haben. Dieser König ist, wie wir es letzte Woche gehört haben, mit dem Esel in die Stadt geritten, nicht auf irgendeinem Kriegsross. Der König ist vorsichtig. Er gibt sein Leben für uns. Er liebt uns so fest, dass er für uns stirbt, damit wir rein werden können. Und der König will, dass wir aufblühen. Im 1. Korinther 3, Vers 16 sagt Paulus: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Für Jesus bist du so wichtig wie dieser Tempel in Jerusalem. Er ist leidenschaftlich daran interessiert, dass wir Frucht bringen, dass wir aufblühen und dass wir Frucht bringen. Und das ist eine gute Nachricht für mich und eine gute Nachricht für uns als Gemeinde. Uns sollen Menschen aus allen Völkern Gott begegnen können. Und wenn kein Platz dafür ist, dann möchte Jesus, dann ist er leidenschaftlich daran interessiert, den Platz zu machen. Das ist eine gute Nachricht. Der König will, dass wir aufblühen und viel Frucht bringen. Nehmen wir uns noch eine Minute Zeit der Stille, wo jeder über das nachdenken kann, was ich gesagt habe. Oder besser noch über das, was Jesus sagt.